Ja, wunderschönen guten Morgen. Ihr seht heute wirklich gut aus. Also ich sehe, ihr habt euch richtig rausgeputzt, denn es ist Sonntag. Ja, ich meine so, ja, in manchen Ländern, da sieht man das ganz extrem, ne? Wenn ich so da so in Asien denke oder was weiß ich, wo ich auch immer war. Meine Güte, also da konntest du so vom Alltag und Sonntag, die konntest du nicht unterscheiden, die Leute, die waren wirklich gut und schön rausgeputzt und ihr habt das auch so gemacht. Und das ist auch schön, also für mich als Prediger ist das immer sehr angenehm, wirklich in so schöne Leute und schön gemachte Leute zu schauen. Das ist wirklich, tut einem gut. Ja, Deadlift, das kann ich dir sagen. Ja, ich habe heute Morgen, der hat mich so fragend angeschaut, ja. Ich habe heute Morgen, will ich in einen Text heute uns mit hinein, da ja nicht mit hineinnehmen, will uns da etwas mitteilen aus diesem Text. Und kennt ihr das so manchmal in der Bibel, da liest man so Abschnitte und diese Abschnitte, die man liest, man merkt, die enthalten so viel konzentrierte Wahrheiten oder da ist so viel enthalten, da muss man einfach mehr drüber nochmal nachdenken. Und ich will uns da auch nur in ein paar Aspekte von diesem Abschnitt mit hineinnehmen. Es ist eine ganz bekannte und berühmte Geschichte. Es ist eine Geschichte von einem der ersten Wunder oder von einem der ersten Werke und von einem, wo man sieht, wie Jesus wirklich ist, als er hier auf der Erde war und hier umhergewandelt ist. Und von dem, wie er war und wie er ist und was er gesprochen hat, von dem handelt dieser Abschnitt. Und den findet man so im Johannes-Evangelium, da Kapitel 4. Und da geht es so darum, ich werde den ganzen Abschnitt nicht lesen, ich werde uns da nur in einen bestimmten Text mit hineinnehmen. Und da geht es einfach darum, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und wir lesen, die gehen wirklich da durch diesen heißen Orient, wandern da und gehen dann durch eine Gegend, in die ein Jude niemals freiwillig hineingehen würde. Und da sieht man auch etwas von diesem Wesen, von diesem Charakter von Jesus, der wirklich in dieser engen Verbindung mit seinem Vater stand und der absolut gehorsam war. Und ich bin mir sicher, er hat ja gesagt, ich tue nichts, was ich meinen Vater nicht tun sehe. Und er ist wirklich in diesem Gehorsam unterwegs und geht wirklich durch diesen Ort Samarien. Warum würde da nie ein Jude durchgehen? Das ist ja auch so eine interessante Frage, weil dieses Volk der Samariter oder auch diese Gegend Samarien für den Juden etwas war, wo das ein Jude verachtet hat. Zum einen waren die Samariter, war das so ein Mischvolk, bestehend aus Juden und auch anderen Völkern. Und dann haben die noch Folgendes gemacht, weil die hatten irgendwann einen König, der war nicht so ein guter König. Es gibt da in Israel, wer da so das Buch der Könige sich mal durchliest, der wird das schnell feststellen. Es gibt da wirklich ganz wenig gute Könige. Natürlich gibt es einige, preis den Herrn, der hat dafür immer gesorgt, dass es auch ein paar gute gab, wie ein David oder ein Salomo und noch ein Josia und Josaphat. Das waren alles so richtig. Hiskia, auch ein ganz toller, ein guter König. Und hier war das aber ein König, ich meine, das war Jerobeam, und der hat dann sich überlegt, Mensch, wenn wir, das war so die Zeit, wo das Reich dann auch zerfallen ist in zwei unterschiedliche Reiche, da sind dann ein paar Stämme, das waren ja insgesamt 12, und 10 Stämme haben sich dann zum Volk Israel dazu gezählt, und der hat sich gesagt, wenn ich jetzt denen nicht einen Tempel hier baue, so ein Tempel, wie der in Jerusalem steht, dann wird das Volk über kurz oder lang sich wieder vereinigen, weil die alle wieder zum Tempel zurücklaufen werden, um da anzubeten. Also baut der einen eigenen Tempel. Und vor diesem Tempel, da nimmt er und macht aus Gold so 2 goldene Kälber. Und dann sagt er, diese Kälber, das ist euer Gott, den betet an. Also so ein bisschen, wer sich da in der Bibel auskennt, so ein bisschen auch in Richtung, wo das Volk Israel aus Ägypten ging und sich ein Kalb da gegossen hat und Götzendienst getrieben hat, obwohl sie dieses Kalb ja auch Jahwe genannt haben und gesagt haben, diesen Gott beten wir an. Also der ist in dieser Richtung da gegangen und hat dann quasi so Götzendienst quasi in Samarien angeboten und da einen Tempel gebaut. Und die Juden, die haben natürlich in ihrer Theologie und so, wie das auch in den Schriften ist, wie das in den 10 Geboten drin steht, da hat Gott gesagt, ihr sollt nur den einen Gott anbeten. Und das ist Jahwe. Und ihr sollt kein Bildnis von diesem, von mir machen. So hat Gott das ihnen beauftragt. Und so war das dann so, wo das für den Juden etwas war von einer Unmöglichkeit. Wie kann man einen Tempel machen und da noch ein paar Götzen und die anbeten? Und deswegen haben die gesagt, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Die haben die eigentlich relativ, ja, man könnte sagen, recht verachtet, diese Menschen. Und Jesus, er geht nun durch diese Ortschaft, geht er durch. Und dann lesen wir in diesem Kapitel 4, dass er da schon müde geworden war. Er war durstig, er war hungrig. Und dann kommt er dort zu einem Brunnen. Und wie hieß der Brunnen? Der Jakobsbrunnen. Ich merke, hier sind richtige Bibelcracks. Also die kennen sich ja aus. Den Jakobsbrunnen. Und dann an diesem Jakobsbrunnen, dann ist da das Erstaunliche. Er setzt sich hin, weil er müde ist, weil er durstig ist. Aber er hat kein Gefäß, auch um das Wasser da rauszuholen. Und dann kommt dort auf einmal eine Frau, eine Samariterin. Wir lesen um die Mittagszeit. Sie kommt dorthin, sie war Samariterin, sie war Jesus fremd, sie war noch eine Frau, sie war nicht jüdisch. Und hier auf einmal entwickelt sich ein Gespräch. Und hier auch in diesem Gespräch sieht man sehr schnell, dass zeigt ja der Autor, der das Evangelium geschrieben hat, das Johannes-Evangelium, der zeigt etwas auf von diesem Mensch, der ganz Mensch war, Hunger, Durst, müde, das zeigt er auf, das war Jesus, dieser Mensch, und er zeigt auch gleichzeitig auf seine Göttlichkeit. Wie das der Kolosserbrief auch so schön sagt, Kolosser 1, in ihm war die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er war ganz Gott. Ja, und er zeigt das hier auf, dass er sagt, er wusste die Gedanken der Frau. Er wusste, was diese Frau denkt und wo sie gerade durchging. Und er fängt ein Gespräch mit ihr an und man könnte wirklich über viele Dinge sprechen mit dieser Frau. Man könnte, er fängt ja auch an, dann über das Wasser zu sprechen, über das Wasser des ewigen Lebens. Wer davon trinkt, der wird nicht mehr dürsten. Natürlich könnte er hier auch von diesem Brunnen sprechen. Einen Brunnen, der fast 2000 Jahre alt war. Und aus dem immer noch Wasser geschöpft werden konnte. Das ist eine Segenslinie, die ist schon gigantisch, oder? So, immer neues, frisches Wasser. Darüber könnte man sprechen. Aber nein, Jesus, er hat ein anderes Ziel. Er sieht nämlich diese Frau. Und er sieht die Not dieser Frau. Und in dem Moment, wo er diese Not der Frau sieht, da ist ihm etwas ganz anderes, liegt ihm da auf dem Herzen. Da ist auf einmal sein körperliches Grundbedürfnis, seinen Durst, den stellt er erstmal nach hinten, um ihrer Not zu begegnen. Und da ist das wirklich so interessant, wie er auch mit dieser Frau spricht. Viele sprechen hier auch, so für die, die sich so ein bisschen mit Seelsorge da beschäftigen, viele sprechen da von einem Lehrstück in der Seelsorge. Ja, was will Jesus eigentlich auch mit diesem Gespräch erreichen? Er will das erreichen, dass er auf das Problem, womit sie ein Problem hat, dass er genau das klären will und dass er sie wieder zurückführen wird in das, wovon der Mensch ursprünglich gefallen ist. Nämlich in die Beziehung, die Gott mit dem Menschen hatte, die Gott mit Adam und Eva hatte. In diese enge Beziehung will er auch diese Frau da zurückführen. Und dann spricht er sie an und dann sagt er zu ihr hier, hol deinen Mann noch her. Und der weiß doch ganz genau, die lebt auch mit keinem Ehemann zusammen. Und sie sagt dann, ich habe keinen Mann. Und Jesus stellt sie auch nicht bloß, oder ja, aber er sagt dann so, man liest das so in der Hoffnung für alle Geschichte zum Beispiel, da sagt er, ja, das stimmt. Er sagt, also so in der Richtung, ja, so könnte man das auch sehen. Oder ja, so könnte man das auch sagen, ja. Das ist einfach so, ja, so wie er auf die drauf eingeht. Und dann sagt er ihr aber dann doch sehr gezielt, ja, wenn man es ganz genau nimmt, dann stimmt das. Aber du hattest 5 Männer und nun lebst du mit einem Mann zusammen, der nicht dein Mann ist. Und hier merkt man doch schon eine Sache so, an dem, wie er das, so, das Ganze so ausgedrückt hat. Er ist total interessiert an dieser Frau und er ist so wirklich total, auch ich finde, total liebevoll, wie er hier mit ihr spricht. Und dann schreibt er hier in den, schreibt Johannes ab Vers 19 und dann sagt er, dann sagt die Frau zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Also man sieht hier so, es kommt hier zu einer regelrechten Überführung, wo er ihr sehr konkret Dinge sagt, sie ihn hier auch sehr gezielt auch anspricht, dass sie sagt, du musst ja ein Prophet sein, woher weißt du das denn alles? Und dann fängt sie aber wieder an auszuweichen, denn sie fängt an, auf einmal über Religion zu sprechen. Also erstmal weg von dem, was da gerade Jesus ihr ganz persönlich sagt, woran er interessiert ist, erstmal über andere Dinge sprechen. Erstmal weg von meinem persönlichen Leben. Und dann spricht sie über Dinge, über den Gottesdienst, über Religion, fängt sie an zu sprechen und über Anbetung. Und das finde ich so krass, dass Jesus mit dieser Frau über Anbetung spricht. Über das zentrale Thema, das die Juden schon seit Jahrtausenden beschäftigt hat. Über das absolut Zentralste, wo man denkt, darüber sollten sich doch nur Theologen unterhalten. Nein, er spricht mit dieser Frau, spricht er über diesen wichtigen Punkt der Anbetung. Und Anbetung, das konnte man in Jerusalem überall sehen. Das kann man da heute bestimmt auch noch sehen, wenn man da zur Klagemauer geht. Man konnte das sicherlich auch in Samarien sehen. Wenn dort Menschen angebetet haben, das haben die mit einem äußerlichen, also mit ihrem Körper ausgedrückt. Die haben entweder die Hände gehoben, die haben sich manchmal regelrecht so den Boden langgelegt. Also das konnte man damals schon sehen. Oder die haben sich dorthin gekniet. Das waren so die Dinge, die man sehen konnte, wie dort die Anbetung ausgesehen hat. Und dann spricht er dann noch, Jesus dann sagt sie, ja hier gibt es einen Tempel und ihr Juden sagt ja, in Jerusalem ist da der Ort, wo ihr anbeten solltet. Und Jesus, das ist auch dieses Erstaunliche, dass Jesus dann anfängt, nicht von dem Tempel zu sprechen. Der Tempel, wer da sich ein bisschen in der Bibel auskennt und eben habe ich gehört, ihr kennt euch sehr gut aus, den ersten Tempel, den Salomo gebaut hat, der Milliarden von Euro umgerechnet gekostet hat, das war ein Tempel, der unglaublich schön war. Und wenn man da reinliest, dann weiß man, wo Salomo dann die ganzen Schlachtopfer gebracht hat, wie die Gegenwart Gottes diesen Tempel erfüllt hat. Da konnte kein Mensch mehr reingehen, so steht's geschrieben. Da war so eine starke Präsenz der Gegenwart Gottes. Und ist das nicht der Ort, wo Gott immer schon gesagt hat, da müsst ihr anbeten? Oder selbst der zweite Tempel, der danach wieder aufgebaut wurde, auch der Ort der Gegenwart Gottes, da wo das nationale Leben der Juden stattgefunden hat, also ihr religiöses nationales Leben, da wo sie immer hingepilgert sind, um dort Gott anzubeten. Und Jesus spricht dann hier mit dieser Frau, spricht er dann, dass er sagt, die Stunde ist schon da und sie ist jetzt, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Und da ist das dieses Erstaunliche. Er sucht Anbeter. Gott sucht Anbeter. Und er sucht nicht den Ort. Er sucht nicht in der Kurtrierer Straße den Ort. Das ist auch gut. Wir können natürlich hier auch anbeten. Wir haben hier auch viel Möglichkeiten dafür. Er sucht nicht irgendwo, was weiß ich, was für Orte gibt es hier noch. Weißen Turm ist auch eine Stadt in der Nähe. Ne? Sehe ich immer, wenn ich vorbeifahre. War ich noch nicht gewesen. Ist wahrscheinlich nicht so schön wie Neuwied, aber sucht er dort, dass man dann neue Gemeinden gründet, um Orte zu bauen, um dort Gott anzubeten. Was sucht Gott? Was sucht er? Sucht er Orte, wo die Gottesdienste super attraktiv sind, wo die Menschen eine sehr bewegende Predigt von einem überragenden Prediger hören können? Was sucht Gott? Um was geht es ihm? Was sucht er? Und er sucht hier nicht wohlformulierte Worte, die wir beim Gebet sprechen. Er sucht nicht diese bewegenden Predigten, diese attraktive. Ich glaube, er sucht wirklich das, worum es ihm geht. Und das war hier in diesem Fall, sucht er die Samariterin. Er sucht das Herz der Samariterin, dass sie Gott anbetet. Deswegen spricht er mit ihr auch über ihr Leben. Und das ist für mich immer das Erstaunliche, wenn ich darüber nachdenke. Da ist eine Frau, wo man sagen könnte, die ist zur Mittagszeit, ist sie zum Brunnen Wasser schöpfen gegangen. Kein normaler Samariter oder wahrscheinlich auch Jude würde zur Mittagszeit Wasser schöpfen gehen. Das ist eine super anstrengende Arbeit. Ich meine, wer da mal im Sommer in Israel war, der weiß Bescheid. Ne? Da sind manchmal 40 Grad, da ist nichts dagegen, ja, da das Wasser zu holen, dann das zurückzuschleppen in den Ort, da wo man gelebt hat. Also das ist eine anstrengende Arbeit. Die tut man nicht freiwillig in der Mittagszeit. Wenn, macht man das dann abends, da wo die Sonne dann schon runtergeht oder ganz früh morgens, weil das ist nicht so anstrengend. Aber diese Frau, die weicht ja hier auch etwas aus. Da war wahrscheinlich ein ganzes Gerede, was diese Frau, wo Leute über sie geredet haben. Die wollte das nicht. Deswegen ging sie ja auch da, wo keiner dort an diesem Brunnen war. Also diese Frau, die so von der Gesellschaft abgelehnt wurde wegen ihrer Vergangenheit, dieser Frau wendet sich nun Jesus zu und er sucht die Anbetung von dieser Frau. Und wen sucht Gott? Den Anbeter? Wen sucht er generell als Anbeter? Da könnte man so in die Bibel reinschauen und so eines der ganz ersten Menschen, die Gott anbetet haben. Und ich finde diesen Mann, den finde ich auch immer so erstaunlich, weil man kann heute aufgrund von dem, wo er überall Gott angebetet hat, konnte man einen Altar finden. Und der hat die Altäre überall dort in Israel gebaut oder auch auf dem Weg nach Israel, das war Abraham. Und heute kann man genau nachvollziehen, wie ist dieser Mann umhergewandert, weil er überall, wo er sich gelagert hat, hat er erstmal einen Altar gebaut und hat Gott angebetet. Und das haben alle irgendwie auch mitbekommen. Seine Nachbarn, die wussten genau Bescheid. Der Abraham, der betet Gott an, der betet Jahwe an. Und diesen Mann, dem begegnet Gott und in 1. Mose 17,1 sagt er zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Er spricht ihn an und er sagt zu ihm, wandle vor mir und sei untadelig. So steht es in der Schlachter. Untadelig. Luther übersetzt es dann mit fromm. Da gibt es andere, die übersetzen das mit vollkommen. Andere halt wie hier mit untadelig. Und da hatte ich mal so eine Übersetzung, die ist schwierig zu lesen, aber die dann das so aus dem Hebräischen ins Deutsche direkt übersetzt. Und da steht dann, dass er hier ihm sagt, wandle vor mir und sei untadelig. Also, wie untadelig, wie vollkommen sollte dieser Mann Abraham sein? Wissen wir, wie vollkommen oder untadelig da war? Ja, das lesen wir. Das ist auch immer so, dass ich finde, die Bibel, die ist immer so genial. Also, die beschönigt irgendwie gar nichts. Ne? Wenn da so ein Held ist wie David, der einen Riesen mit einer Steinschleuder umgebracht hat, dann schreibt die Bibel auch davon, dass das auch ein Ehebrecher war, dass das auch ein Mörder war, aber trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ne? Also das ist so, die Bibel, die beschönigt da nicht. Sie lässt das dann einfach nicht weg, wie man das in so einem Heldenbuch machen würde, dass man sagt, boah, dieser Mann, der hat da einen Riesen getötet und das andere lassen wir da mal weg. Das waren dann halt so ein paar Sachen, die da auch noch waren. Nein, die Bibel, die spricht immer von allen Dingen und von allen Fehlverhalten, auch die Menschen, die Gott nachgefolgt sind, die sie auch hatten. Und bei Abraham wissen wir auch, der war kein untadeliger Mensch. Das war ein Mensch, der in einer schwierigen Situation mal dann zu seiner Frau sie einfach mal so als seine Schwester ausgegeben hat. Ja, das gab eine Riesenkatastrophe. Und danach hat er das mit Gott wieder in Ordnung gebracht. Dann denkt man so, haha, der hat ja daraus jetzt gelernt. Ne? Dann kommt wieder eine Situation, da war er dann in Ägypten. Der macht genau das Gleiche nochmal. Der fällt wieder darauf rein. Also so richtig so ein feiger Typ. Ne? Denkst du dir so, checkst du nicht. Ja, hat er nicht gecheckt. Ist wieder reingefallen. Und dann muss er das dann wieder, also wir wissen, Abraham war kein vollkommener, war kein untadeliger Mensch, aber Gott, er spricht ihn hier an und er sagt, sei untadelig vor mir. Und dieses hebräische Wort, was er hier sagt mit untadelig, das wird nochmal an einer anderen Stelle auch verwendet für ein untadeliges, fehlerfreies Opfer. Und man kann das übersetzen, Martin Buber hat das mal so übersetzt, er sagt, in diesem Wort heißt es, sei ganz vor mir. Sei ganz vor mir. Das, damit meint er, sei so, wie du bist vor mir. Versteck deine Schwächen und deine Fehler nicht vor mir, sondern komm so, wie du bist, zu mir und stell dich dem mit all dem, was du bist. Weich dem nicht aus. Komm, wie du bist, zu mir. Sei einfach ganz. Gott kennt doch unsere Schwächen. Er kennt auch Abrahams Schwächen. Und er braucht und er will einfach diese Beziehung auch mit ihnen haben. Mit dem Abraham oder auch mit uns. Und da könnte ich durch die Bibel durchgehen. Ich überspringe das mal, wie Gott wirklich Menschen gebraucht hat aus der Schrift. Menschen, die nicht vollkommen waren, die nicht fehlerfrei waren, aber die irgendwann sich dem auch gestellt haben und immer wieder auch dahin sich hingestellt haben und gesagt haben, Gott, wir brauchen dich. Und wie Petrus das einst gesagt hat, der ja eigentlich dachte, er wäre so der Superstar, er dem ja Jesus sogar die Verheißung gegeben hat, auf dir will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Also so einen Typen, der dann nachher total versagt, der Jesus verleugnet. Wenn man sich das so mal vorstellt, wenn man da reinliest, wie er das gemacht hat, der hat wirklich so getan, mit diesem Menschen Jesus will ich nichts zu tun haben. Der hat ihn komplett abgesagt, sich von diesem Menschen Jesus, der hat sogar geflucht, lesen wir. Also etwas richtig Krasses hat er getan und doch ist es einer, der nachher, auf den Jesus mit ihm auch die Gemeinde gebaut hat und er war wirklich ein Mann, der sich diesem Ganzen auch gestellt hat, wo Jesus ihm begegnet ist, nachher am See, wie er ihm gesagt hat, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Also auch in dieser Aussage, also in dieser Form, wie er das dann auch ausgedrückt hat, hat er sich dem Ganzen, seinen ganzen Schwachheiten hat er sich dem gestellt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Gott in seinem Wort, ich entdecke das immer wieder, dass er das von uns sich wünscht. Dieses Ganzsein, dass wir vor ihm ganz kommen, dass wir nicht da in den Gottesdiensten kommen und denken, ja, wir besuchen jeden Gottesdienst, wir sind in der Gebetswoche, jeden Abend sind wir dabei, ich übrigens war jede Woche dabei, ja, aber ja, und dann auf der anderen Seite lässt mich dann vieles kalt im Alltag, lässt mich das kalt, dass meine Arbeitskollegen gar nicht wissen, dass ich überhaupt eine Beziehung mit Gott habe? Lässt das mich kalt, dass wenn ich mich dann bei McDonald's hinsetze und dann nicht bete, bevor ich dann esse? Ja, zum Beispiel, jetzt darf man sich nirgendwo mehr hinsetzen, darfst im Auto beten und dein McDonald's-Zeug essen. Also, aber wie gesagt, ich finde das immer so, dass wenn man ganze Sache mit Gott macht, das sollte auch jeder erfahren. Das sollte jeder erfahren, weil ich bin ganz vor ihm und ich will da auch nichts Geteiltes haben, sondern mein Herz, das soll immer ganz für ihn brennen. Ich meine, ich könnte nicht zu meiner Frau sagen, boah, du bist ja so schön, boah, du bist so heiß, Baby, oder was weiß ich. Ne, sowas sage ich normalerweise nicht. Aber so zum Beispiel, ich würde, so schön sage ich immer, aber so Baby, sowas, so reden wir nicht, wir reden anders. Aber so zum Beispiel, ich würde das sagen und mein Herz wäre dabei total kalt. Da wäre ich nicht ganz. Weil ich weiß, wenn mein Herz am Brennen ist, dann kommen auch diese Worte raus und meine Frau, ich denke, die würde das checken. Ne? Würdest du das merken? Naja. Sie weiß es nicht. Also ich finde, wahrscheinlich kann man es schon merken, die Stimme, die spielt ja auch eine wichtige Rolle. Ja, und zu diesem Punkt, ganz sein, ist es auch wichtig, das sind die Anbeter, die Gott sucht. Und es ist auch Anbetung, das kann man schnell verwechseln mit vielen anderen Dingen. Ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen. Wenn wir so beten oder unsere Bitten vor Gott vortragen, ist das noch nicht Anbetung, die hier, wie Jesus hier das in diesem Wort hier beschreibt. Beten und bitten, damit drücken wir unsere Wünsche aus. Wir sagen, Jesus, ich wünsche mir, dass Schwester Krimhilde gesund wird. Das ist das, wie ich, was das Beten oder das Bitten ausdrückt. Ich schicke Gott meine Wünsche zu ihm empor. Beim Danken, das, was man da übrigens auch tun soll, auch beim Beten, das sollen wir sowieso alle Zeit tun. Im Kolosserbrief lesen wir das oder wenn wir auch die Psalmen lesen. Und da sollen wir ihm auch immer dafür danken, was er uns geschenkt, was er uns gegeben hat. Und dann gibt es noch so Begriffe wie huldigen. Ich finde der Begriff, also so wie man der Queen in Großbritannien, wie die Leute ihr da huldigen, wenn sie da in Erscheinung tritt, auch diesen Begriff, finde ich, passt auch nicht so ganz. Für mich passen schon so Begriffe, wie man das so liest, auch aus dem Johannesevangelium, wenn der Blindgeborene wieder sehend wird und zu Jesu Füßen niederfällt und ihn anbetet. Das sind so, da ist das für mich dieses Wort anbeten. Wenn man hier im Grundtext nachschaut, dieses Wort, im Grundtext, da steht da das Wort drin, proskynein, auf Griechisch. Und das pro heißt hier vor oder an und skynein heißt Hund. Also Werner de Bors, das ist so ein ganz bekannter Theologe und Bibelkommentator, der sagt, der beschreibt dieses Wort anbeten mit dem Wort anhündeln. Und ich, als ich das gelesen habe, habe ich sofort an meine Frau und unseren Hund gedacht. Weil unser Hund, das ist ein kleiner Hund, aber wenn meine Frau da ist und die setzt sich irgendwo hin und der Hund, der darf nur in ihrer Nähe irgendwo sitzen, das ist für den das höchste aller Gefühle. Der will einfach nur da bleiben. Ich könnte euch Bilder zeigen. Also wenn da nur jemand kommt von meinen Kindern und den nehmen will, weil der ist ja nicht groß und den einfach wegschleppen will, der fängt an zu knurren, weil der will nur bei meiner Frau sein. Egal wo. Wenn der nur einen Fuß riechen kann. Also das reicht ihm aus. Der will einfach nur bei ihr sein. Einfach dieser Begriff anhündeln. Und ich glaube auch, da ist auch ganz viel drinne enthalten von dem Anbeten. Und ich hatte da mal von John Hyde, das war ein Indienmissionar, ein ganz berühmter Indienmissionar. Und man hat ihn so auch den Apostel des Gebets genannt. Oder auch, man hat so gesagt, John Hyde, the prayer guide. Also John Hyde, der uns ins Gebet reinleitet, reinführt. Und der hat wirklich, der Mann, der war unglaublich. Also der hat mal sich entschlossen, für ein Dorf in Indien zu beten, das überhaupt mit dem Evangelium nichts zu tun hatte. Aber der wusste, da sollte ein Missionar hinkommen und der sollte dort predigen. Und der fing an, für diesen Ort zu beten. Und nach kurzer Zeit brach eine Erweckung in dem Ort aus. Vorher haben viele, viele Prediger versucht, diesen Ort zu erreichen. Es hat nie funktioniert. Als der angefangen hat zu beten, der war noch nicht mal in dem Ort selber drinne. Da sind Dinge passiert, also der Mann, das war wirklich, also wer seine Biografie liest, der entdeckt Erstaunliches. Und dieser Mann, der hat auch Bibelschulen gehabt und sie Leute ausgebildet. Und dann war mal ein Bibelschüler und der hat diese Frage gehabt, der hat gesagt, Pastor Hyde, darf ich mal bei Ihrem Gebet mit dabei sein? Darf ich mit Ihnen zusammen beten? Und John Hyde hat gesagt, ja. Wir gehen gleich ins Gebet und hat ihn genommen, ist dann in sein Studierzimmer mit ihm gegangen, haben sich beide niedergekniet und dann haben sie dort gestanden. Und dann so nach 30 Sekunden, dann hat er mal so seine Augen aufgemacht, hat dann so ein bisschen geblinzelt, weil der hat keinen Ton gesagt, der hat sich niedergekniet, seine Hände leicht gehoben und war still. Stellt euch das mal im Gottesdienst vor, mal so 30 Sekunden, einfach mal Stille. Stellt euch jetzt mal eine Minute vor, das wird schon unangenehm. Also mir persönlich so. Das halte ich denn schon kaum aus. Also ich meine, im Gottesdienst ist nochmal eine andere Geschichte. Da wollen wir alles konzentriert dort auf den Punkt bringen. Und dann hat dieser John Hyde aber nicht nur eine Minute nichts gesagt, nur auf den Knien gestanden und seine Hände gehoben. Nach 3 Minuten, da hat der wieder geblinzelt, der Bibelschüler, und sagte sich, Mensch, der muss doch irgendwann mal anfangen zu sprechen. Aber der hat immer noch keinen Ton rausgebracht. Dann nach 5 Minuten hat er gesagt, lebt der noch? Ist noch ruhig, aber ja, wackelt noch nicht, steht noch so. Und nach 10 Minuten schaut er den mittlerweile alten Mann schon an und der steht auf seinen Knien und auf einmal sieht er, wie Tränen bei ihm die Augen runterlaufen. Und dann sagt er, erzählt das dieser Bibelschüler, als er das gesehen hat, dann auf einmal kamen die ersten Worte raus und er sprach, oh Gott, oh Gott. Und das war alles, was er gesagt hat. Der hatte eine Begegnung mit Gott gehabt. Das ist Anbetung. Anbetung ist nicht unbedingt Lobpreis. Lobpreis kann uns in die Anbetung führen, aber es ist nochmal etwas anderes. Es ist, wie wir das heute Morgen gehört haben von der Ute, es ist einfach Gott anzuschauen. Anhündeln, Prosgynein. Es ist dieses einfach bei Gott zu sein und ihn, eine Seite von ihm zu entdecken. Und ich weiß, wenn ich mir so das in der Bibel immer so vorstelle, da gibt es Engel, die ihn anbeten. Und wenn das die Propheten, Jesaja oder Hesekiel, die dann so den Thronraum Gottes sehen, wie sie sehen, wie die Engel da Gott immer zu anbeten und alle Zeit immer nur rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Und diese Anbetung, die geschieht nicht nur in einem Moment, sondern die geschieht seit Tausenden, seit Millionen von Jahren und sie hört nicht auf. Man könnte denken, warum werden die nicht müde, über so einen langen Zeitraum immer wieder Gott anzuschauen, auf ihn zu blicken und nicht aufhören zu beten? Dann ist es, glaube ich, so, wie wir das heute Morgen so auch gehört haben, Gott zeigt uns immer wieder einen neuen Aspekt von seiner Persönlichkeit. Er zeigt uns immer etwas ganz Neues, etwas ganz Frisches von dem, was er ist und was er uns entdecken lässt. Das ist ja auch oft in der Bibel so. Wir lesen sein Wort. Manchmal, wie oft habe ich eine Stelle schon 100-mal gelesen und dann auf einmal liest man sie nochmal und auf einmal, zack, entdeckst du wieder einen neuen Gedanken aus dem Wort Gottes. Und so ist es auch bei ihm. Die Engel, die können gar nicht anders, weil sie immer wieder neue Seiten von Gott entdecken und es denen wird es nicht langweilig. Es wird ihnen nicht langweilig, weil es immer etwas Neues gibt, was er einem offenbar gemacht hat. Ja, das ist dieser Ort, den wir auch aufsuchen sollten, um Gott anzubeten. Bei John Hyde war es sein Studierzimmer. Viele Menschen, Jesus hat eigentlich den Ort vorgeschlagen, den wir aufsuchen sollten, um Gott anzubeten. Es ist das Kämmerlein, da wo man sogar einen Riegel vorschieben kann, um ganz allein mit ihm zu sein. Wo man ganz vor ihm ist. Ganz vor ihm ist. Sich keine Ecken und nichts einfach vor ihm versteckt, sondern ganz vor ihm kommt und ihn einfach nur anschaut und von ihm dann auch empfängt. Das ist der Ort, wo Gott unsere Anbetung sucht. Und auch in der Anbetung, da wo er uns dann auch etwas zeigt von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit, auch da hilft er uns in der Anbetung. Auch dann, wenn er uns Worte in den Mund legt, wenn er uns hilft, durch seinen Geist auch dann zu beten. Und das sind noch andere Aspekte, die wir uns dann nächste Woche auch nochmal anschauen werden. Aber jetzt könnte das Lobpreisteam, das könnte jetzt schon mal nach vorne kommen und wir können dann nochmal mit in dieses Lied mit hineingenommen werden, in das uns die Band mit hineinnimmt und können einfach in der Zeit uns einfach darauf ausrichten oder darauf hin konzentrieren, auf das, wie wir ganz vor ihm sein können. Uns überlegen, wo sollte der Ort sein, wo ich Gott anbeten kann. Das kann man sich wirklich ganz praktisch machen. Ich weiß von einem Jugendpastor, der hatte mir mal erzählt, der hat in seiner Wohnung 3 kleine Kinder, der konnte überhaupt keinen Ort finden. Und irgendwann hat er sich überlegt, ich gehe einfach in die Garage. Und da hat er so eine Ecke mit einem schwarzen Vorhang so abgehängt. wo er dann gesagt hat, wenn ich mich dahin begebe, hat er zu seinen Kindern gesagt, dann kommt ihr nicht in die Garage, dann lasst mich einfach da mal in Ruhe, damit ich da diesen Ort habe, wo ich einfach zu Gott sprechen kann, wo ich ihm begegnen kann. Das sind Orte, die wir brauchen, die wir uns auffinden oder uns aufsuchen sollten, wo wir zu Gott in der Anbetung zu ihm auch kommen können. Und dann dürfen wir das auch, wenn wir zu ihm kommen, das auch mit einem Mut tun, mit einer Entschlossenheit tun, dass wir sagen dürfen, wir kommen zu diesem lebendigen Gott. Wir lassen all die Scham, die lassen wir hinter uns, sondern stellen uns dem so, wie wir sind und verstecken da überhaupt nichts von uns, von all dem, wo wir auch alle selber wissen, wie viele Schwächen wir alle selber haben und ja auch nicht perfekt sind. Aber Gott sucht trotzdem uns und unsere Anbetung. Amen.